Was ist schlimmer als Gentrifizierung? Ja, schlimmer ist das Gegenteil. Schlimmer ist Ostdeutschland, wenn plötzlich die ganzen jungen Leute abwandern und die Kommune kein Geld mehr hat für Nahverkehr. Schlimmer ist Detroit, wo irgendwie plötzlich die ganze Bevölkerung weg ist, weil die Industrie nicht mehr dort ist. Also das muss man sich auch immer noch klar sein. Gentrifizierung ist auch ein Ausdruck, ist ein Wohlstandsproblem, ja.
Das ist Thomas Hämmerli, Filmemacher und Autor. Wir kommen auf den Mann noch zurück am Ende der Sendung, denn er ist schuld an der ganzen Misere. 100 Minuten, so wollen wir wohnen, der Podcast von Brand 1 und dem Mikropionierfonds. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von So wollen wir wohnen. Nachdem wir uns in der ersten Folge angesehen haben, wie schwierig der Wohnungsmarkt in einigen Teilen der Schweiz ist und welche begrenzten Möglichkeiten eine Stadt wie zum Beispiel Zürich hat, um dagegen vorzugehen, wollen wir uns heute anschauen, wie eigentlich gebaut wird und was dann passiert. Es geht um Verdichtung und Verdrängung. Um die Frage, wie man Wohnungsbau schonender und nachhaltiger gestalten kann für die Städte und die Menschen. Und ob Gentrifizierung überhaupt was Schlechtes ist. Beginnen will ich die Reise in Zürich-Oerlikon, genauer gesagt im Quattro. Der Name beschreibt schon ziemlich gut, wie es hier aussieht, quadratisch. Schwarz glänzende Hochhaustürme bilden hier einen Dienstleistungskomplex mit über 35.000 Quadratmeter Bürofläche. In der Mitte gibt es einen Platz. Stadtrat André Odermatt sagte zur Eröffnung 2014, er sei besonders froh, dass wir mit dem frei zugänglichen Platz als Stadt auch etwas für die Öffentlichkeit gewonnen haben. Ich sehe an diesem Tag genau eine Person über den Platz huschen. Besonders einladend wirkt es hier nicht. Das Projekt wird als eigenständige, kompakte Stadt in der Stadt beworben, was eigentlich nur bedeutet, dass es mit dem Umfeld drumherum nicht viel zu tun hat. Denn nur ein paar hundert Meter weiter beginnt Seebach. Der Stadtteil wurde erst 1934 in Zürich eingemeindet. Damals hatte er 5000 Einwohner. Man erkennt noch heute die eher dörflichen Strukturen. Tatsächlich leben hier mittlerweile über 28.000 Menschen und es wird weiter gebaut. Überall stehen Kräne. Seebach gilt als ärmerer Stadtteil, bekannt für die Friesstraße mit seinen Dönerläden und Shisha-Bars, auch Balkanmeile genannt. Trotzdem kostet eine normale Portion Pommes im Seebach-Treff am Busbahnhof 8 Franken. 8 Franken, das ist doppelt so teuer wie in Hamburg. Das Viertel verändert sich rasant und nicht jedem gefällt das. Viele haben Angst, dass der Umbau sie vertreiben könnte. Helene Obrist, Redakteurin beim Tagesanzeiger, hat die Sorgen der Bewohner dokumentiert. Daher treffe ich sie in den Redaktionsräumen in der Innenstadt.
Alles klar, danke.
Hallo Helene, danke, dass ich da sein darf.
Hallo.
Du hast dich mit Seebach beschäftigt, einem Stadtteil, der erst 1934 eingemeindet wurde hier in Zürich. Damals 5000 Einwohner, heute über 28.000 Menschen, die dort leben. Zweitgrößtes Quartier in Zürich. Hat kein so richtig gutes Image, glaube ich.
Ja, es gab ein paar Vorfälle in der Vergangenheit. Da hat es beispielsweise einen Mord an einer Tankstelle gegeben und in einem Schulhaus auch vorkommen. Da hat das Image ein bisschen gelitten, aber ich würde sagen, das ist heute ein bisschen anders.
Ja, ist auch schon ein bisschen länger her,
genau,
muss man dazu sagen.
Schon ein paar Jahre her.
Aber es ist schon ein ärmerer Stadtteil.
Genau, das ist es. Also da wohnen eher die ärmere Bevölkerung und der Ausländerinnenanteil ist auch ein bisschen höher im Vergleich zum Rest der Stadt.
Ja, und da wird jetzt gerade unglaublich viel gebaut. Überall ja. Kräne, 2400 neue Wohnungen, glaube ich, die dort entstehen sollen. Was macht das mit so einem Ort?
Ich glaube, da ist gerade sehr viel Veränderung da. Ich war da und habe mit vielen Leuten gesprochen und es gibt natürlich die Alteingesessenen, die schon sehr lange in Seebach wohnen und die haben auch ein bisschen Angst vor dieser Veränderung. Also eben, du hast es gesagt, das ist augenscheinlich, überall wird gebaut, überall hat es Kräne. Das macht etwas mit dem Quartier. Viele wohnen da, weil erstens die Wohnungen noch günstiger sind und weil zweitens es dort auch noch sehr viel Grünfläche hat. Und da hat man natürlich ein bisschen Angst, dass durch das viele Bauen diese Grünflächen verschwinden und vielleicht sogar auch die Mieten steigen.
Ja, und ist das schon so? Kann man das schon sehen?
Das sieht man schon auch in den Zahlen, ja. Weil viel gebaut wird und weil es auch teuer ist, da steigen die Mieten auch tatsächlich an.
Für mich ist das so ein komischer Widerspruch. Es wird ja viel gebaut, damit die Mieten nicht steigen. Tatsächlich steigen sie aber dadurch um im Schnitt, glaube ich, so 30%.
Genau, 30% teuer ist die Miete, wenn man in einem Neubau wohnt. Das hat unterschiedliche Gründe, spielt natürlich auch immer ein bisschen eine Rolle, wer da baut. Also gerade bei privaten Anlegerinnen, beispielsweise eine Pensionskasse, die muss ja auch Rendite machen mit diesen Objekten. Da sind die Mieten teurer im Vergleich zu Wohnbaugenossenschaften oder wenn die Stadt selbst Wohnungen vermietet. Das hat damit zu tun, dass es einfach auch teuer ist zu bauen. Die Bodenpreise sind sehr hoch. Das hat alles einen Einfluss dann auch auf den Mietpreis.
Und die Bevölkerung, die dort wohnt, die hat Angst, dass sie vertrieben wird. Teilweise wird sie ja auch gekündigt, weil das sind nicht nur einfach Neubauten, sondern es wird viel abgerissen, alte Bausubstanz und dann neu gebaut. Das heißt, die Leute müssen raus.
Genau, das betrifft natürlich vor allem ärmere Menschen, beispielsweise Familien oder Alleinstehende oder auch Seniorinnen und Senioren. Die müssen da vielleicht raus, weil alles abgerissen wird und die haben dann Mühe, eine neue Wohnung zu finden, die sie sich auch leisten können und die ist dann vielleicht nicht mehr in Seebach, sondern vielleicht sogar in der Agglomeration weiter weg, vielleicht sogar in Schaffhausen, in einem anderen Kanton, wo es noch erschwinglichen Wohnraum gibt.
Nun könnte man sagen, so ein Stadtteil wird ja auch aufgewertet dadurch. Es kommen mehr Leute, es könnte auch mehr Gastronomie oder mehr Einzelhandel entstehen. Ich glaube, momentan ist noch große Probleme bei dem öffentlichen Nahverkehr, der im Moment einfach nur voll ist, aber auch da könnte sich ja der Takt dann vielleicht noch ein bisschen verbessern. Also eigentlich wäre es doch von der Seite gesehen was Positives.
Eigentlich schon, ja, aber das spürt man vielleicht noch nicht oder das ist vielleicht erst noch in den Anfangszügen. Also die Menschen, die in Seebach wohnen, die spüren, es hat mehr Menschen auf der Straße, im ÖV, wie du es gesagt hast. Und da fragt man sich schon, ja, wie kann man das dann irgendwie entlasten? Und wenn jetzt da verdichtet gebaut wird, habe ich dann noch den kleinen Park mit dem Spielplatz im Hinterhof. Da müssen natürlich auch verschiedene Akteure miteinander sprechen. Man kann ja nicht einfach viele bauen einfach und dann ist die Frage, ja, bleibt dann noch eben Platz für einen Spielplatz, wer kümmert sich darum und da braucht es viele Akteure, die miteinander sprechen. Das passiert schon, aber es ist erst der Anfang.
Die Strategie der Stadt Zürich ist, möglichst viele Genossenschaftswohnungen zu bauen. Das soll helfen, die Mieten so ein bisschen im Zaum zu halten. Funktioniert das?
Also es gibt ein Drittelsziel, das heißt ein Drittel aller Wohnungen, die müssen gemeinnützig sein, sei das von Wohnbaugenossenschaften oder von der Stadt selbst. Da ist man aktuell bei 27%. Aber der Anteil sinkt jetzt in den letzten Jahren, weil einfach Private sehr viel bauen und da muss die Stadt natürlich auch ein bisschen nachliefern und das passiert gerade nicht so. Aber das ist natürlich eine Strategie für günstigen Wohnraum. Ja.
Aber ich als normaler Bürger würde da gar nicht reinkommen, oder?
Die Hürden sind relativ groß. Also gerade bei städtischen Wohnsiedlungen hat sich gezeigt, dass sich da auf eine Wohnung mehrere tausend Menschen melden und auch die Listen bei Wohnbaugenossenschaften sind lang.
Erst kürzlich wurden neue Wohnungen auf dem Gelände eines stillgelegten Straßenbahndepots gebaut. Für die 193 Wohnungen gab es 14.500 Bewerbungen. Ein Zufallsgenerator entscheidet nun, wie in einer Lotterie, wer in die engere Auswahl kommt. Für mich als Hamburger klingt das kurios. Für Züricher ist das ganz normal. Es gibt den Vorwurf, dass wenn gebaut wird, dass es vor allen Dingen die ärmeren Stadtteile trifft. Stimmt das?
Das ist so, ja. In der Stadt Zürich gibt es klare Entwicklungszonen, die definiert wurden von der Stadt. Und das sind häufig jene, wo Menschen leben, die ein tieferes Einkommen haben, eben beispielsweise Seebach, Altstädten. Und dort, wo Menschen wohnen, die mehr verdienen, sei es etwa im Zürichberg, dort kann weniger verdichtet werden. Das hat aber primär auch damit zu tun, dass es weniger große Flächen gibt, die irgendwie noch, wo noch aufgezont werden können. Und da müssen halt viele kleine Eigentümer miteinander sprechen, um dort zu verdichten. Und das ist halt in anderen Stadtteilen wie Seebach einfacher, weil es dort größere noch Industrieareale gibt.
Du hast aber auch im Vorgespräch mal gesagt, ihr seid wie in einer Schockstarre im Moment.
In der Stadt.
Ja.
Ja, also das Problem spitzt sich zu und man, wenn man in der Stadt wohnt, dann macht man sich schon ein bisschen Sorgen, werde ich hier in Zukunft noch wohnen, gerade wenn man in einem Altbau wohnt, wie beispielsweise ich. Ich frage mich auch, wird da irgendwann leer gekündigt und finde ich dann noch eine Wohnung? Und aktuell, die Politik kommt in Gang, es gibt viele verschiedene Vorschläge, viele Instrumente, mit denen man dieses Problem angehen kann, aber ich weiß nicht, wie schnell das geht, das ist die Frage, weil es braucht einfach mehr Wohnraum und zwar heute und nicht morgen.
Was könnte die Stadt denn noch besser machen?
Man könnte natürlich schauen, dass dieses Drittelsziel wirklich konsequent verfolgt wird. Da muss man natürlich auch noch viel mehr bauen. Das ist auch schwierig. Ein Vorschlag ist auch, dass die Bürokratie ein bisschen runtergeschraubt wird, weil die Hürden, um eben aufzustocken oder verdichtet zu bauen, die sind natürlich enorm. Und da braucht es viele Papierstapel voll, die man irgendwie ausfüllen muss. Das sagen auch viele Bauherren. Das sei halt einfach auch ein großer Aufwand. Da könnte man noch etwas dagegen unternehmen.
Vorkaufsrecht ist im Moment in der
Diskussion. Genau, ja. Ein weiteres Instrument, über das wir im November noch abstimmen, ist das Vorkaufsrecht. Da geht es darum, dass die Gemeinden, beispielsweise eben die Stadt Zürich, die Möglichkeit hat, bei einem Immobilienverkauf ein Vorkaufsrecht geltend zu machen und dann kann sie da die Immobilie für den Preis, der gefordert wird, kaufen und diese Wohnungen, diese Immobilien dann dem Markt entziehen, sozusagen. Also dem Markt entziehen, dass nicht die Preise steigen, sondern einfach weiterhin günstigen Wohnraum anzubieten.
Gäbe es auch die Möglichkeit, dass die Stadt Zürich einfach sagt, nö, wir wollen nicht mehr wachsen, wir bauen nicht mehr und wer hierher kommt, der muss sich dessen bewusst sein und vielleicht woanders wohnen?
Die Stadt an sich wird das wahrscheinlich nicht sagen, aber ja natürlich, dieses Argument gibt es auch, dass es nicht irgendwie ein Menschen- oder Grundrecht gibt, darauf in der Stadt zu wohnen. Das ist natürlich so. Weiterhin bauen werden natürlich die Private, weil für die ist es ein gutes Geschäft. Und die Frage ist dann halt einfach, wie sich eine Stadt entwickelt, die nur noch Wohnraum bietet für Menschen mit einem hohen Einkommen. Und wo gehen dann alle anderen Menschen hin, die nicht mehr so viel zahlen können, monatlich?
Ich danke dir fürs Gespräch.
Danke dir.
Die Initiative mit dem Vorkaufsrecht im Kanton Zürich ist übrigens gescheitert. Die Städte Zürich und Winterthur stimmten zwar dafür, doch alle ländlichen Gemeinden stimmten dagegen. Teilweise deutlich. Das erhoffte Instrument für die Stadtplanung ist also erst einmal vom Tisch. Und die Gentrifizierung geht ungehindert weiter. Zwischen 2015 und 2020 wurden in Zürich über 14.000 Personen verdrängt. Vor allem einkommensschwächere Haushalte, ältere Menschen, Minderheiten und Alleinerziehende. Fast immer waren Ersatzneubauten der Grund, also der Abriss alter, günstiger Häuser und der Neubau größerer, teurer Häuser, die sich die Einwohner nicht mehr leisten konnten. Das muss so nicht sein. In Genf zum Beispiel gibt es weit weniger Verdrängung, weil weniger Ersatzneubauten gebaut werden. Dort gibt es Gesetze, die eine sanfte Innenverdichtung fördern sollen und den Mietpreisanstieg kontrollieren. Und auch in Basel gibt es streitbare Personen, die sich gegen den ständigen Abriss wehren. Eine der streitbarsten ist die Architektin Barbara Buser. Ich treffe sie in einem kleinen Werkstattbüro nahe des Bahnhofs. Draußen rattert die Straßenbahn vorbei. Ja, hallo Frau Buser.
Hallo.
Wir erleben in der Schweiz, aber auch in Deutschland, dass immer mehr Wohnungen gebaut werden sollen, auch gebaut werden müssen. Gleichzeitig sind freie Flächen rar. Das führt fast automatisch dazu, dass alte Häuser abgerissen werden und neue, größere gebaut werden. Muss das so sein?
Also ich bin total gegen diesen sogenannten Automatismus. Ich finde, man könnte die neuen Häuser auch irgendwo hinstellen, wo es noch keine alten hat. Und die alten zu ertüchtigen, aufzustocken, anzubauen, ist immer energetisch viel sinnvoller, als die abzureißen.
Sie haben gesagt, das Problem ist eigentlich das Geld.
Ja, wir haben so viele Versicherungsgesellschaften, Immobiliengesellschaften, Pensionskassen, die Gelder ansammeln. Und das gibt riesige Berge von Geld und die suchen dann Anlagemöglichkeiten. Die haben Anlagedruck, sagen sie so schön. Und dafür braucht es eben große Projekte, da, wo viel Geld dann aufs Mal investiert werden kann.
Das zweite Problem ist CO2. Zementherstellung setzt viel CO2 frei, ist ein wahrer Klimakiller. Die Alternative, nicht abreißen und neu bauen, sondern sanieren, würde da einiges helfen.
Das würde einiges bringen, weil die Industrie weicht jetzt auf Recycling aus von Beton. Damit spart man 3-5% der CO2-Emissionen. Wenn wir aber die Betonteile wiederverwenden, wenn man zum Beispiel die auseinandersägt, dann kann man 60-70% sparen. Aber das Zersägen mit Diamantblättern ist natürlich teurer als das Zusammenschlagen.
Und es gibt zumindest in Deutschland auch Vorbehalte gegen so eine Art von Beton, dass man nicht so genau weiß, wie ist die Qualität, wie ist haltbar. Das ist in der Schweiz, glaube ich, ein bisschen lockerer gehandhabt, oder?
Es ist ein bisschen lockerer. Wir haben einfach weniger Gesetze.
Drei Beispiele habe ich mir in Basel angesehen, bei denen Frau Boser ihre Finger mit im Spiel hatte. Nummer 1, das Felix-Platter-Spital. Ein langgezogener Hochhausriegel, 100 Meter lang, 35 Meter hoch, der einst ein Krankenhaus war und abgerissen werden sollte. Eine Initiative verhinderte das. Der Rohbau blieb stehen und wurde zu Wohnungen umgewandelt, was nicht ganz trivial war. Aufgrund der Tiefe des Gebäudes und der breiten Flure musste das Innere umstrukturiert werden. Das schuf Raum für Experimente. Da sind innovative Wohnformen, so heißt es, entstanden. Können Sie mir mal sagen, was man darunter versteht? Was sind innovative Wohnformen?
Also zum Beispiel Clusterwohnungen. Die klassischen Wege ist, wenn das für ältere Leute ist, dann nennt man es Clusterwohnung. Und Familienwohnungen gibt es auch. Es gibt Schaltzimmer, es gibt nicht definierte Zimmer und es gibt auch einen großen Wohnungsmix. Auf dem Areal gibt es aber auch noch ein spezielles Projekt, das heißt LENA, lebenswerte Nachbarschaft. Und da haben sie ganz strenge Belegungsvorschriften. Da steht also pro Person nur 35 Quadratmeter für den individuellen Gebrauch zur Verfügung. Und dafür gibt es ganz viele allgemeine Räume, die alle zusammen nutzen können.
Ja, das heißt, ich habe einen privaten Rückzugsraum, 35 Quadratmeter, das klingt jetzt erstmal nicht so richtig viel, aber ich habe eine Gemeinschaftsküche oder ein Restaurant oder ein Kaminzimmer, sagten Sie sogar, oder Fernsehzimmer oder irgendwie so etwas.
Ne? Ja, also es gibt Kinderspielplätze, es gibt Waschküchen, gemeinsame und so weiter. Also es ist ein sehr großes Angebot, auch Werkstätten, Ateliers, damit man eben nicht alles in seinen Privatbereich unternutzt, dann dazu mieten muss, sondern das kann man gemeinsam nutzen.
Sinn ist, dass Leute immer mehr Fläche für Wohnen verbrauchen und das ist ein Gegenkonzept. Wieder weniger Fläche, dafür mehr Gemeinschaftsfläche. Unterm Strich mehr Wohnungen, ist das so?
Das kann ich so nicht sagen, ich weiß es nicht.
Ich gehe nochmal hin und zähle durch.
Genau.
Das ist ein Modell, das ist natürlich nicht für jeden geeignet. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sagen so, nee, 35 Quadratmeter ist mir zu wenig. Ich möchte mein eigenes Reich und auch so groß wie möglich.
Ja, es ist alles eine Frage der Kosten. Da gibt es eben nicht nur die Frankenkosten, sondern auch die CO2-Kosten. Wenn man sich das leisten will, dann kann man das ja in der Schweiz. Aber ich denke, wenn man ein bisschen verantwortungsvoll denkt, auch an die nächsten Generationen, dann sollte man das einfach nicht tun. Und um dieses Nicht-Tun zu unterstützen, könnte man ja auch zum Beispiel eine CO2-Abgabe machen, dann würde das noch ein bisschen teurer. Es wird immer Personen geben, die sich das leisten können und wollen und vielleicht dafür auf etwas anderes verzichten. Aber ich denke, man muss da auch flexibel sein. Es kann nicht einfach stur diese 35 Quadratmeter sein. Das würde für mich jetzt auch nicht passen. Aber man muss das dann anderweitig kompensieren.
Und Sie sprachen es eben kurz schon an, ältere Menschen, für die könnte das durchaus ein Modell sein, damit sie nicht vereinsamen.
Genau. Das ist ganz wichtig, wenn dann jeder in seiner Wohnung ist, der hat eine eigene Kaffeemaschine, hat eine eigene Waschmaschine, hat eine eigene Brotbackmaschine, dann muss er gar nicht mehr raus. So vereinsamen die Leute.
In manchen Vierteln wird so viel gebaut, dass Bewohner ihr Viertel gar nicht mehr wiedererkennen. Oder schlimmer noch, dass die Mieten so sehr steigen, dass sie merken, okay, hier verändert sich was, wird vielleicht sogar schöner, aber nicht mehr für mich und die dann vertrieben werden.
Also das Schöne, das wage ich zu bezweifeln. Diese Neubaugebiete sind ja einfach mal langweilig, weil sie gebaute Grundrisse sind der Zonenpläne und nicht sehr viel Platz bleibt für Fantasie oder für Lücken, für leere Plätze, die noch angeeignet werden können. Und es dauert meiner Erfahrung nach 20 Jahre, bis so ein Neubaugebiet überhaupt eine Seele bekommt, gelebte Geschichte dann auch hat und das man das spürt, dass da etwas passiert. Und wenn man die Neubauten ein bisschen mehr verteilen würde, vielleicht ist das beim Bauen weniger ökonomisch, aber wenn man die Gesamtrechnung, die volkswirtschaftliche Rechnung einbezieht, ist es sicher günstiger, wenn man eben nicht alles auf Tabula rasa macht und plant und dann wieder neu baut, sondern schrittchenweise einzelne Gebäude zum Teil erneuert, auch mal eins abreißen, ist auch nicht so schlimm, solange nicht die ganze Fläche leer geputzt wird.
Das heißt, die alten Strukturen werden zerstört, die neuen brauchen bis zu 20 Jahre, bis überhaupt so eine Art von Heimatgefühl, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so etwas entsteht?
Ja, das behaupte ich und das kann man ja auch selber sehen, wenn man durch diese Gebiete geht. Erst nach einer gewissen Zeit lebt das Ganze und die ganzen Gemeinschaften, die Lebensgemeinschaften, die kann man ja nicht einfach erfinden, die kann man nicht einfach planen, sondern Die müssen entstehen und dafür braucht es Zeit.
Wir haben hier eine große Diskussion, ob Boden und Gebäude getrennt werden sollen. Also der Boden soll dem Staat oder der Stadt gehören und vergibt dann das Baurecht und verpachtet das Ganze. Sie sagen, weil sonst würde man die Stadtplanung der Immobilienwirtschaft überlassen. Ist sowas überhaupt real möglich?
Also ich bin eine große Verfechterin dieser Idee und wir arbeiten so. Wir haben jetzt das vierte Areal so übernommen, in dem ein Investor den Boden kauft oder eben der Staat und wir eine Gruppierung dann gründen, eine Firma gründen, die das Erbbaurecht übernimmt auf 90, 100 Jahre, was auch möglich ist. Und damit können wir als Ideengeber Projekte verwirklichen, auch wenn wir selber nicht so viel Geld haben. Und wir können dann unsere eigenen Fantasien verwirklichen, Fantasien, die ein Bodenbesitzer nicht unbedingt hat.
Nun sagen die Städte, so viel freie Fläche ist ja gar nicht und wir können das auch nicht alles kaufen, weil das ist alles viel zu teuer.
Es ist nicht zu teuer, weil wieso könnten es dann die Investoren kaufen? Die arbeiten ja auch auf Profitbasis. Da ist ja ein Gegenwert. Es ist ja nicht Geld, das zum Fenster rausgeschmissen ist, sondern der Gegenwert, der Boden, der ist dann für immer und ewig da und der wirft eine Rente ab.
Sie haben zumindest einen Etappensieg schon erzielt, dass die Stadt Basel, glaube ich, keine Flächen mehr verkaufen darf, was ja Städte ja in den vor allen Dingen 80er, 90er Jahren sehr häufig gemacht haben, um Geld zu bekommen.
Ja, das wurde zum Beispiel in Berlin, wurde das ja exzessiv betrieben. Man hat alle Genossenschaftswohnungen, die Sozialwohnungen verkauft und jetzt steht man mit leeren Händen da und ringt verzweifelt um ein Stückchen Boden, wo man wieder soziale Bauten aufstellen könnte. Und in Basel war das auch so und mit dem letzten Verkauf mit der Markthalle Basel war dann das Fass voll und wir haben diese Initiative gestartet und haben gewonnen, dass die Stadt eben nichts mehr verkaufen darf.
Das zweite Beispiel, die Markthalle. Ein denkmalgeschützter Bau mit großer, runder Betonkuppel. Einst der drittgrößte Stahlbetonkuppelbau der Welt. Ein privater Investor hat daraus ein Shoppingcenter gemacht, für das die Baseler Bürger aber gar keinen Bedarf hatten. Irgendwann rief der Investor bei Frau Buse an und fragte um Rat. Die machte aus der Markthalle einen Food Court und gab dem Platz die ursprüngliche Funktion als Marktplatz und Treffpunkt zurück. Sie sind Architektin, haben 10 Jahre lang im Südsudan und in Tansania gearbeitet. Sie haben 5 Genossenschaften gegründet, 11 Aktiengesellschaften und GmbHs und 6 Vereine.
Ja, unterdessen sind es noch mehr geworden.
Ich fürchte.
Und es ist wieder eine in Gründung begriffen.
Ja.
Und ich mache das, weil ich mit den Menschen zusammenarbeiten will auf gleicher Augenhöhe.
Wir haben unser Vorgespräch haben wir abends um 9 Uhr geführt. Sie haben jetzt, wir sitzen jetzt hier in Ihrem Büro in der Nähe vom Bahnhof. Es ist 11 Uhr, 11:30. Sie haben schon 3 Sitzungen hinter sich. Wie schaffen Sie denn das alles?
Ich habe keinen Fernseher. Ich habe ein Fahrrad. Das wurde mir allerdings gerade gestohlen. Deshalb war ich jetzt auch zu spät. Und es ist eine Leidenschaft. Es ist eine Passion. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit sehe, ein Gebäude zu retten, und eben anders zu gestalten, auch die Besitzverhältnisse anders zu gestalten, dann zählt für mich der Samstag, Sonntag als Arbeitstag. Und dann nimmt man noch die Nacht dazu, wenn es nicht anders geht.
Ich möchte auf ein paar von diesen Projekten nochmal gezielt hinaus. Das erste ist zum Beispiel, ist noch gar nicht so lange her, habe ich über Concula, das ist eine Firma in Berlin, etwas gemacht. Die Bauteile retten, meistens aus Kaufhäusern, die abgerissen werden. Alle Bauteile, die irgendwie noch verwendbar sind und verkaufen die wieder auf einem offenen Markt. Und dann habe ich gelesen, Sie haben das schon 1995 hier erfunden.
Ja, wir haben das damals Bauteilebörse genannt und wir haben selbst noch ein Programm gebastelt, so ein Angebot-Nachfrage-Tool. Heute heißt das eBay und haben dann angefangen, diese Bauteile zu retten aus den Baustellen und aufzupolieren und wieder zu verkaufen.
Und Sie machen jetzt Fenster für die Ukraine?
Ja, also in der Schweiz werden Millionen Quadratmeter Fenster zerstört, jedes Jahr. Und in der Ukraine gehen Millionen Quadratmeter Fenster kaputt mit den Bombardierungen. Und da habe ich halt wieder das alte Match gesucht. Wie können wir das eine mit dem anderen verbinden? Und wir machen das alles mit Freiwilligenarbeit. Das ist ein Verein, den ich auch mitgegründet habe. Und wir haben schon über 60 Lastwagen in die Ukraine geschickt. Alles freiwillige Arbeit, die Lastwagen zu laden, die Fenster zu bergen. Und lustigerweise oder schönerweise gibt es dieselbe Initiative in Polen und neu jetzt auch in Deutschland von einer Kollegin, die auch Bauteilebörse in Deutschland betreibt. Die schickt jetzt auch Fenster in die Ukraine und sogar aus Schweden kommen da Fenster.
Und dann Circular, das ist eine Beratungsfirma. Worum geht es dabei?
Wir haben gemerkt, dass dieses Planen und Bauen mit gebrauchten Bauteilen spezielle Anforderungen hat und dass die Architekten das nicht einfach auch noch so automatisch können. Und deshalb wollten wir eine Firma gründen oder haben wir eine Firma gegründet, die eben auch andere Architekturbüros berät. Weil wenn nur wir das machen, ist der Impact einfach zu klein. Und jetzt kann diese Circular-Planer-Firma dazugeschaltet werden als Fachplaner und wird dann auch bezahlt für diese Ratschläge. Und so gibt es immer mehr Büros, Architekturbüros, aber auch Bauträgerschaften, die dann mit gebrauchten Bauteilen arbeiten.
Mich wundert es, dass diese Aufgabe nicht von Architekten selber mit übernommen wird. Gibt es da so eine Hemmschwelle?
Das ist eine Zeitfrage. Ja. Wir müssen ja schon um die 20 Gewerke koordinieren als Architekten und wir haben Fachplaner für alles unterdessen. Das ist so ein Trend halt auch. Die Statik, früher war es nur Statik, jetzt ist es Akustik und Bauphysik und Erdbeben und Brandschutz und so weiter. Und da ist einfach das eine Überforderung, jetzt sich auch noch mit Reuse-Bauteilen zu beschäftigen. Und da kann man eben zirkular beiziehen und dann hat man eine Garantie, dass das auch alles überlegt worden ist, dass man mit den Bauträgerschaften ganz klar Regeln aufstellt, was muss das Bauteil können und was kann es halt vielleicht nicht.
Und wir sitzen in dem Büro hier von Denkstadt. Was ist das jetzt wiederum?
Ist auch eine Firma, die ich gegründet habe und zwar vor bald 30 Jahren und wir beschäftigen uns vor allem mit Verfahren, mit partizipativen Prozessen, Stadtwettbewerb zum Beispiel, mit Stadtplanung, alles was so ein bisschen übergreifender ist als die Architektur, das Bauen eines einzelnen Gebäudes und auch vor allem Außenraum, der ist ja, gehört ja allen oder sollte allen gehören, wird von allen genutzt und deshalb sollte auch kollaborativ geplant werden.
Also ganz wichtiger Aspekt hier, Partizipation, ne? Ja. Die Leute einladen, selber ausprobieren.
Prozesse organisieren, Workshops, zusammen Möbel bauen, zusammen kochen, essen und so weiter.
Ich habe auch gesehen, dass Sie so zum Beispiel bei Straßenverengungen dann provisorisch erstmal das abgesteckt haben, um den Leuten so ein Bild zu geben, wie könnte das am Ende mal aussehen und wo entstehen Probleme und so.
Genau, oder wir malen mal großflächig Farbe auf den Boden, also Kreidefarbe, die auch wieder verschwindet. Ja. Aber einfach mal, um das Bild zu geben, weil die wenigsten Menschen können Pläne lesen. Und die Illustrationen, die sind eben auch ein bisschen irreführend. Und also wenn man schon eins zu eins arbeiten kann, dann ist das natürlich am besten.
Ihr Rat an die Politik, wie sollte sie umgehen mit der Wohnungsnot? Was sollte sie besser machen?
Sie sollte, wie gesagt, Boden kaufen und selber Wohnungen zur Verfügung stellen. Das ist ja am Anfang nicht billiger. Aber es bleibt dann auf dieser Stufe, weil ja kein Profit abgeführt werden muss an private Investoren. Deshalb macht es total Sinn, wenn die Allgemeinheit eben Wohnungen, Gebäude besitzt. Das ist ja bei den Verwaltungsgebäuden, Schulhäusern und so weiter auch so. Das wäre hirnrissig, wenn man das Investoren überlassen würde, die dann immer mehr verlangen können dafür. Und also das wäre mein Rat an die Politik. Ändert das Bodenrecht. Es muss nicht die Revolution sein, sondern die Evolution. Weil man kann, wenn man zum Beispiel eben jedes Stück Boden im Vorkaufsrecht erwerben könnte, nach einer Prüfung natürlich, dann würde das Bodenvermögen der Stadt wachsen und die privaten Investitionsmöglichkeiten sollen sich dann auf die ganz teuren Lagen beschränken und auf das, was sowieso noch als Luxus übrig bleibt, das ist ja gut. Aber die Grundlage des Lebens, eine Wohnung zu haben, wo man nicht einfach rausgeschmissen werden kann, das ist was ganz Wichtiges.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.
Nach dem Gespräch spaziere ich mit Frau Buser noch ein wenig die Straße herunter. Wir können nicht alle auf demselben Haufen sitzen, sagt sie noch. Dann bleibt sie plötzlich stehen. In dieser Straße wohne ich. Raten Sie mal, wo. Ich sehe eine Seitenstraße mit netten Altbauten und darunter ein Haus, dessen Fassade über und über mit Pflanzen begrünt ist. Sie grinst. Ein paar hundert Meter weiter komme ich zum Gündelginger Feld. Einst stand hier eine Maschinenfabrik für Kompressoren und Vakuumpumpen. Auch sie sollte abgerissen werden. Auch hier legte Frau Buser ihr Veto ein. Und heute befinden sich in den alten Hallen Restaurants, eine Brauerei, ein Café, ein riesiger Indoor-Spielplatz und die Büroräume von Frau Busers Baubüro in situ sowie die Arbeitsplätze von Denkstadt und Circula. Die Architektin Franziska Quandt führt mich ebenso spontan wie herzlich durchs Gebäude. Improvisation gehört hier zum Konzept. Der alte Kran baumelt noch von der Decke, Zwischenwände bleiben unverputzt und enthalten auch mal ausrangierte Fenster. Eine zweite Arbeitsebene ist eigentlich ein altes Hochregal. Manche finden das hässlich, sagt Franziska, aber es hat halt seine eigene Ästhetik. Abends liege ich im Hotel, einer alten Missionsschule, in der einst Hermann Hesse ein paar Jahre seiner Kindheit verbracht hat. Sein Vater war hier Missionarslehrer. Ich schaue einen Film. Die Gentrifizierung bin ich, Beichte eines Finsterlings. Eine selbstironische Dokumentation von Thomas Hämmerli, der in einer großen Züricher Villa aufwuchs, dann zur Hausbesetzerszene gehörte, später in die Hochhausschluchten von Sao Paulo auswanderte und heute wieder in Zürich lebt. Der Film beschreibt seine Reise und spart dabei nicht mit Spott über verfehlte Stadtplanung, Kleinbürgertum und eingebildeten Dichtestress. Nationalkonservative und Linke, Bewahrer und Erneuerer. Den Mann rufe ich mal an. Wir duzen uns, aber ich soll bloß nicht Thomas sagen, sondern Hämmerli, denn den Namen Thomas findet er scheiße.
Dann sage ich Hallo Hämmerli.
Voilà.
Hallo Hämmerli.
Hallo.
Ich fasse mal kurz deinen Werdegang zusammen. Du warst einst linker Hausbesetzer und hast dich gegen die Modernisierung der Innenstadt gewehrt. Dann hast du dich ins Ausland abgesetzt. Dann bist du als neureicher Journalist zurückgekommen und hast eine viel zu teure, viel zu große Wohnung gemietet. Also kurz, du bist schuld an der Wohnungskrise.
Das ist jetzt sehr verkürzt, aber meinetwegen.
Nein, du hast einen Film darüber gemacht. Die Gentrifizierung bin ich. Ein wunderbar ironischer Blick, wie ich finde, auf die Wohnungskrise. Aber was ich vermisst habe, ist die Lösung. Denn das Problem ist ja für die Leute tatsächlich real.
Das ist so. Also das ist die Gentrifizierung ist relativ brutal. Nun ist es so, ist etwas, was man wissen muss bei Städtebau, es gibt keine kurzfristigen Lösungen. Was wir heute entscheiden, nicht mal nur debattieren, was wir heute entscheiden, das ist in 20 Jahren ist das dann wirklich gebaut. Ja? Und in der Schweiz kann man es eigentlich sehr einfach zusammenfassen. Das Problem ist, erstens, die Städte werden aufgewertet. Die Städte sind alle links regiert. Die linken Stadtregierungen schauen, dass es weniger Verkehr gibt, mehr Grünraum etc. pp. Das wertet Städte auf. Ein zweiter Punkt ist, die Autogesellschaft der 60er, 70er Jahre, als es cool war, mit dem Auto im Grün zu leben, die ist vorbei. Das heißt, Leute, die solvent sind, die wollen in der Stadt wohnen. Und der dritte große Treiber in der Schweiz ist, dass unser Wohlstand maßgeblich auf der Zuwanderung von Arbeitskräften aus der EU basiert. Und das führt auch nochmal zu einer Nachfrage. Und dieser Nachfrage steht keine passende Ausweitung auf der Produktionsseite gegenüber. Und dann ist eigentlich die Folge relativ eine simple. Die Kosten für Wohnraum steigen exorbitant an.
Was können Städte in dieser Situation machen? Welche Möglichkeiten haben
sie? Ich sage immer dasselbe. Bauen, bauen, bauen. Jetzt wichtig ist mir dabei, dass ich nicht ein Marktfundamentalist bin. Ich glaube zwar, Kapitalismus ist relativ gut drin, knappe Güter zu produzieren. Aber ein gutes Beispiel ist für mich Wien und die Arbeiterbewegung, die Linke der 30er Jahre, die produktionsorientiert war. In Wien bauen immer noch im Spirit der 30er Jahre die Kommune, Genossenschaften,
und Private relativ viel und das hilft, dass man die Leute irgendwo unterkriegt. Derweil hier in der Schweiz es so ist, dass die Einsprachemöglichkeiten wahnsinnig groß ist und die Linke ganz viele Projekte verhindert und sich auch dagegen wehrt, dass man kräftig verdichtet. Es hatte dieser Tage in der NZZ der oberste Heimatschützer, ein Sozi, der immer noch diesen Quatsch erzählt, man werde krank von Beton. Ja, wenn man Beton lebt, wird man kriminell und krank. Das ist unglaublicher Quatsch und man kann wirklich in Zürich zeigen, was alles wo verhindert wird. Und ein interessantes Beispiel ist, wenn man in die USA schaut, wo man vergleichbare Staaten anschauen kann, dass generell die republikanisch regierten Staaten besser abschneiden, zum Beispiel bei der Bewältigung des Homeless-Problems, weil die das Bauen eher zulassen und weniger sogenanntes Red Tape haben. Ja? Und es gibt ein tolles Buch von einem eher linken Journalisten, der Bundens, Klein, zusammen mit dem Kollegen Thompson, die genau in diese Richtung argumentieren. Die sagen, das Problem der Linken ist, dass sie auf der Produktionsseite keine Antworten hatten, sich nicht dafür interessiert, wie werden genügend Güter hergestellt. Und das ist ganz eminent der Fall bei der Wohnungsnot, wobei ich sofort konzidieren würde. Würden wir das heute entscheiden, wäre das Problem in 5 Jahren nicht gelöst, sondern in 15 oder 20.
Was ich so rausgehört habe, ist so die Präferierung auf Genossenschaftswohnungen in der Hoffnung, dass man damit den Mietpreis ein bisschen runterhält. Bei dir klingt das so, wenn wir...
Nicht ganz richtig. Es ist sicher wichtig, dass die Kommune baut und Genossenschaften, weil die nicht gewinnorientiert sind und das hilft, den Preis zu dämpfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn man das Angebot sehr viel größer macht, dann ist das auch etwas, was Preise bremst. Ja.
Das wollte ich sagen. Also das habe ich in meinen Vorgesprächen so rausgehört. Bei dir klingt das so, als wir brauchen einen Mix. Wir brauchen eigentlich alles und zwar jetzt sofort.
Ja, genau.
Wer sind die Verhinderer oder wer sind diejenigen, die da die meisten Probleme machen? Du sagst,
es sind ganzen Haufen. Also ich meine, das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man, wenn man irgendwo schon wohnt, keine Lust hat, dass um einen herum gebaut wird. Ja? Also das ist ein Problem, ist die partizipative Planung, die falsch aufgegleist wird. Die partizipative Planung funktioniert so, dass man die Leute, die irgendwo schon wohnen, also die Privilegierten, die schon in der Mietwohnung sitzen, fragt, ja, was wollt ihr denn hier, wenn wir jetzt hier hier was raufziehen, ein Projekt machen? Und die sagen dann, wir wollen noch einen Park und wir wollen 3 Stockwerke weniger und wir wollen noch ein Restaurant. Eigentlich müsste man, wenn man partizipative Planung ernst nehme, Leute beteiligen, die dort wohnen wollen, die noch nicht dort wohnen und die haben eine ganz andere Perspektive. Die sagen, wir wollen möglichst viel Wohnung, weil wir eine Wohnung haben.
Du singst so ein bisschen das Hohelied auf Hochhäuser. Nun bin ich selber im 7. Stock aufgewachsen. Ich weiß, das hat durchaus auch Vorteile.
Und nicht kriminell geworden.
Trotzdem muss ich gestehen, ich möchte nicht wieder zurück.
Mhm. Naja, das ist ja jedem überlassen, wie er das machen will. Aber ich meine, also ich habe in Sao Paulo gelebt. Das ist komplett eine Hochhausstadt und das funktioniert sehr gut. Ich verstehe jede Person, die sagt, ich hätte lieber ein Häuschen mit Garten. Das ist aber nicht machbar. Wir können nicht alle in der Stadt wohnen, wenn wir die Stadt nicht weiter verdichten. Und dann könnte man vielleicht auch sagen, oder ein Problem der Knappheit in Kombination mit dem Mietrecht ist so, Wohnungen werden langfristig billiger und das führt dazu, dass die Leute ihre Lebenssituation und ihren Wohnverbrauch nicht anpassen. Paradebeispiel, Familie, Kinder ziehen aus, ein Partner stirbt, eine Person bleibt in einer großen Familienwohnung, die billiger ist als irgendwie eine kleine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung. Und jetzt beim Hochhaus ist es so, es gibt vielleicht Lebensphasen, in denen ist das perfekt, weil man irgendwie nicht rausspielen muss. Und es gibt Phasen im Leben, da passt das Hochhaus nicht. Aber ich kann nur sagen, die Leute hier, die ich kenne in Zürich, die in Hochhäusern wohnen, sind die meisten sehr zufrieden. Und man weiß aus Studien aus Deutschland, aus der Schweiz, dass viele dieser ein bisschen gesichtslosen und auch architektonischen, nicht jetzt wahnsinnig ästhetischen Bauten von den Leuten, die drin wohnen, sehr geschätzt werden.
Ja. Man hat wenigstens einen guten Blick nach draußen. Ne?
Zum Beispiel. Ja, wenn nicht das nächste gleich wie in Brasilien, das nächste gleich nebendran ist. Okay. Aber selbst dann, der Zweck ist erfüllt, es können sehr viele Leute auf der knappen Ressource Boden leben.
Ja. Vieles geht auch in Richtung Wohnungstausch. Du sprachst das gerade an, dass viel zu viele Leute auf zu viel Fläche wohnen, weil wenn sie sich verkleinern würden, würden sie es tatsächlich doch verteuern. Dass man so Möglichkeiten findet, wie man Wohnung und Flächen tauschen kann und dabei dann trotzdem seinen alten Mietpreis behält. Oder auch zurück zu WG-artigen Formen zu gehen, also relativ kleiner Rückzugsort, privat, aber dafür Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftswaschraum, Gemeinschaftswerkstatt, Dinge, die man sich teilt, die man vielleicht ohnehin nur einmal im Jahr braucht.
Nee, das sind wirklich so, da gibt es tolle Zukunftsmodelle, zum Beispiel auch, es hat hier in der Nähe so eine Siedlung, Lochergut. Dort gibt es Räume, die man zumieten kann für eine kurze Zeit. Das heißt, wenn man mal Gäste hat oder eben Kinder, Erwachsene plötzlich nach Hause kommen, ist großartig. Also da könnte man sicher noch sehr viel machen. Was auch etwas ist, was helfen würde, wäre, wenn man schauen würde, was ist der durchschnittliche Wohnverbrauch und dann sagen wir pro Kopf und dann sagen würde, wer deutlich drüber ist, der zahlt und wer deutlich drunter ist, der kriegt zum Beispiel geringere Steuern oder ich weiß nicht, Mietbeihilfe oder whatever. Ja?
Ja.
Also man kann das auch steuern.
Du hast ein sehr schönes Zitat, ich glaube Max Frisch war es, in deinem Film gehabt. Wir bauen im dörflichen Maßstab so lange, bis das Dorf eine Stadt ist.
Der Punkt ist, der Max Frisch hat sich in den 50er Jahren lustig gemacht, dass die Schweizer Städte, wir haben ja alles, ist ja alles dreistöckig, ja. Und wenn ich eine gerne Großstadt wie Zürich nehme, hier leben noch weit über 80% der Leute zwischen Parterre und dritten Stock, ja. Also, ich meine, dicht ist es hier nicht, obwohl es ganz viele Leute sind, es ist so dicht. Ich meine, es ist auch die Bevölkerungszahl in Zürich hat eigentlich nicht groß zugenommen. Also, es ist immer noch etwa gleich, wie als ich vor 60 Jahren auf die Welt gekommen bin.
Der Vergleich mit den 60er Jahren tatsächlich, das habe ich mir auch angeguckt, das ist ganz erstaunlich. Ne? Also zwischendurch war es mal weniger an Bevölkerung, jetzt ist es wieder auf genau diesem Stand 60er Jahre.
Ja.
Man hat sogar wesentlich mehr Wohnungen und trotzdem ist die Wohnungsknappheit aber gegeben. Ne? Einfach dadurch, dass die Leute mehr Fläche verbrauchen oder auch vereinzelter wohnen mittlerweile. Ne?
Ja, ne, das ist natürlich ein ganz wichtiger Treiber. Familie ist ein Minderheitenmodell des Lebens und in allen modernen Städten auf der Welt leben über 50% der Leute in Einpersonenhaushalten.
Ja.
Das muss man sich auch mal verdeutlichen. Und da entweder kann man sagen, man zwingt die Leute, wie zum Beispiel Städten wie New York oder Paris ist, wo man auf sehr wenig Raum lebt, durch einen hohen Preis dazu in Weges zu leben. Oder aber eben man stellt diesen Wohnraum zur Verfügung. Ich meine, etwas, was recht interessant war, als ich mit meinem Film unterwegs war, ich war in vielen Städten und habe als erstes immer das Statistische Amt angerufen und geschaut, wie viele Leute kommen dazu, wie viel baut ihr. Und ich war in x Podien mit Städtespezialisten, Urbanistinnen. Und wenn ich die auf das angesprochen habe, die Zahlen, ob sie die kennen, die kannten die Zahlen nie. Das hat die gar nicht interessiert, wie die reale Nachfrage in Produktionseinheiten ist, sondern die haben immer erzählt von Ästhetik, Ökologie, sozialer Mix, alles schöne Sachen, gegen die niemand was haben kann. Aber die Grundfrage ist, wenn eine Stadt wächst, dann muss man mehr Produktion machen.
Ja.
Vielleicht noch ein Punkt zum Problem der Gentrifizierung, was ich in diesen Debatten auch immer angeworfen habe. Was ist schlimmer als Gentrifizierung? Ja, schlimmer ist das Gegenteil. Schlimmer ist Ostdeutschland, wenn plötzlich die ganzen jungen Leute abwandern und die Kommune kein Geld mehr hat für Nahverkehr. Schlimmer ist Detroit, wo irgendwie plötzlich die ganze Bevölkerung weg ist, weil die Industrie nicht mehr dort ist. Also das muss man sich auch immer noch klar sein. Gentrifizierung ist auch ein Ausdruck, ist ein Wohlstandsproblem. Ja.
Nun gibt es aber abstruse Forderungen. Nur noch Zürcher dürfen Zürcher Wohnungen mieten. Die Einwanderung soll sofort gestoppt werden. Ab 9,5 soll das schon losgehen, das entsprechende Freizügigkeitsabkommen gecancelt werden. Darüber sollt ihr abstimmen. Hat das eine Chance und wie siehst du
das? Ja, nee, das hat eine Chance, weil eben auch
ziemliche Teile der Linken in diesem Klein-Klein verharren. Und dann, Anni, so, es gibt die guten Ausländer und Ausländerinnen, das sind Flüchtlinge, und es gibt die schlechten Ausländer und Ausländerinnen, das sind Leute wie du. Ganz genau. Ja. Die irgendwie nach Zürich kommen und die Stadt mit sich voll machen und einen guten Job machen und dadurch gut Geld verdienen. Ja. Das hat sehr wohl zu meinem Leidwesen sehr wohl Chancen. Und dort sage ich eben auch immer allen, die für die Anbindung an die EU kämpfen und Prosperität, ihr müsst das Wohnproblem lösen. Ja. Und das geht nur mit Zubau. Alles andere funktioniert nicht.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, wunderbar.
Wir bauen im dörflichen Maßstab, bis das Dorf eben eine Stadt ist. Aber eine Stadt mit dörflicher Bauweise. Ohne zu fragen, wie denn eigentlich unsere Städte aussehen, wenn wir sie als Städte bauen würden. So lautet das vollständige Zitat von Max Frisch. Ja, wie sehen die Städte denn aus, wenn wir sie als Stadt bauen würden? Wäre Zürich dann wie New York? Und was sind 10 Minuten Nachbarschaften? Davon erzähle ich euch in der nächsten Folge von 100 Minuten. So wollen wir wohnen. Bis dahin. Der Podcast 100 Minuten wird produziert von der CP-Redaktion der Brand 1 Medien AG. Redaktion Frank Dahlmann im Auftrag des Mikropionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikropionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema Bauen, Wohnen und Leben von 0 auf 100 gebracht werden.